Gleich mal zu Anfang fürs Protokoll. Ich bin ganz bestimmt kein großer Fan von Fleetwood Mac. Weder dieser bluesgetränkte Sound von ihren frühen Peter Green Platten, wobei ich eigentlich bluesgetränkte Sachen mag, und ganz sicher mag ich nicht dieses hochglanzpolierte Zeug von ihrer Kokain und ihrer Jeder treibt's mit jedem Phase. Also nichts davon ist bei mir hoch im Kurs und ganz bestimmt ist nichts davon bei mir im Plattenregal. So ein paar echt nette Melodien werden dann ganz gerne mal von diesem säuselnden Sound begraben und beerdigt. Da retten dann auch die hochglanzigen, wirklich tollen Produktionen nichts. Das finde ich einfach langweilig. Warum rede ich jetzt dann also trotzdem über diese Combo? Naja, weil sie mit Lindsey Buckingham einen Songschreiber haben, der dann aus diesem schönen Klang immer mal wieder ausbricht und den Rest der Band dann gegen ihren Willen und notfalls dann auch an den Haaren hinterher schleift. Die anderen schreiben auch tolle Songs, die anderen schreiben auch tolle Sachen, die bestimmt wahnsinnig tiefgründig sind, aber sie wagen es höchst selten, mal was aus diesen tollen Sachen zu machen. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei dem Begraben und bla bla. Also, dieser Wille zur Veränderung, den dann Lindsey Buckingham hatte, der wird für mich nirgends deutlicher als bei dem Titelstück des überbordenden Doppelalbums namens Tusk aus dem Jahre 1979. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die vielleicht noch besser ist, und zwar ist es dann die Live-Aufnahme von genau diesem Lied bei dem MTV-Auftritt, der unter dem Namen The Dance 1997 als Album veröffentlicht wurde. Da hatten sie kurz überlegt, danach wieder auf Tour zu gehen, aber sie haben sich wohl am nächsten Tag der Überlieferung nach schon wieder komplett verkracht. Naja. Also mal kurz zur zeitlichen Einordnung. 1977 hatte die Band mit Rumours ein unglaublich erfolgreiches, ein unglaublich langweiliges, aber eben erfolgreiches Album vorgelegt. Also ich kann es mir nicht anhören, ich schlafe dabei ein. Ich reg mich vor allem drüber auf und denke mir, was hätte man daraus machen können mit ein bisschen weniger Produktion. Nichtsdestotrotz, ich liege hier ganz offensichtlich falsch, weil wir hier von 40 Millionen verkauften Alben reden. Wir reden von Don't Stop oder von You Can Go Your Own Way. Wir reden aber auch von Danksagungen an den Kokainlieferanten auf dem Plattencover. Angeblich hatten die ein Beutelchen voll mit Kokain immer auf dem Klavier stehen. Ein Samtbeutelchen natürlich. Wenn schon Drogen, dann mit Stil. Naja, als Höhepunkt der Mainstreamigkeit dann die Fernsehserie Glee. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die widmete den Songs von genau diesem Album dann gleich eine ganze Folge. Ich glaube, das sagt alles. Tja. Zusätzlich zu dieser unglaublich nervenaufreibenden Produktion des Albums, bei der zwei ehemalige Pärchen in der Band ständig aufeinander hockten, also Lindsey Buckingham und Stevie Nicks waren kurz davor zusammen, dann fällt mir gerade leider nicht mehr ein, wie der Bassist hieß, fällt mir hoffentlich nachher wieder ein, und Kirsten McVie waren zusammen und die waren halt dann nach der Platte oder vor der Platte getrennt und hockten aufeinander und ja, kann ja nicht so ganz so toll gewesen sein. Aber dazu kam dann noch Punk. Punk, diese neue Art von Musik. Punk, die gesagt hat, hey, es gibt diese alten Dinosaurier, wie eben Fleetwood Mac, wie Led Zeppelin, wie Pink Floyd vor allem. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, einfach mit drei Akkorden richtig gute Musik zu machen. Überproduktion? Nein, danke. Und in dieser Situation drückte dann also die Plattenfirma fünf drogenabhängigen Gestalten, die zufälligerweise gemeinsam in einer Band waren, $1 Million in die Hand. Das war der Vorschuss fürs nächste Album. Sie sollten doch bitte ein ebenso erfolgreiches Nachfolgealbum abliefern. Nachdem Rumours mit seinen ausschweifenden Aufnahmesessions in einem angemieteten Studio echt schweineteuer geworden ist, richtete sich die Band in Los Angeles ein eigenes Aufnahmestudio ein. Super Idee. Das gesparte Mietgeld ging dann aber im Laufe der Aufnahme für angekarrten Hummer und ziemlich viel Champagner drauf. Christine McVie erinnert sich dran, dass ihr jemand vorgeworfen hat, allein mit der Rechnung für einen einzigen von diesen Champagnerabenden bei ihren Aufnahmesessions hätte er mit seiner Band ein ganzes Album aufnehmen können. Leider erinnert sie sich nicht daran, wer das war. Ich glaube, es war nicht nur Champagner, sondern wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes im Spiel. Egal. Was gehörte noch zu diesem fantastischen Studio? Lindsey Buckingham hat sich sein Badezimmer von zu Hause im Studio nachbauen lassen, weil er bei Demoaufnahmen in eben diesem Badezimmer zu Hause festgestellt hat, dass die Akustik da so klasse ist. Das lief dann also irgendwann so weit, dass die Drums in diesem trockenen, halllosen Studio aufgenommen worden sind, dann per Lautsprecher in diesem Fake-Badezimmer wieder eingespielt wurden, da wieder mit einem Mikrofon aufgenommen wurden. Voila, wir hatten hallende Drums. Wow. Dass es in so einer Atmosphäre überhaupt Musik gibt, die es wert war, aufgenommen zu werden, ist eigentlich ein kleines Wunder. Dass das jetzt ein ganzes Doppelalbum wurde, ist für mich so ähnlich wie mit dem weißen Album von den Beatles. Sind ja wirklich schöne Sachen drauf, aber so von der Leine gelassene kreative Köpfe, die dann aufeinander prallen, jede einzelne Idee einfach mal aufnehmen und jeden halbgaren Song drumrum stricken und sich ums Verrecken nicht darauf einigen können, was man davon dann von der Platte weglässt, ja, dann kommt halt kein stimmiges Album raus, sondern ein Doppelalbum. Aber eben auch interessante Songs. Deshalb sind wir jetzt nach dieser relativ langen Einleitung endlich beim Kern dieses Podcasts, nämlich dem Titelsong dieser Platte, Tusk. Der stammt wie einige andere spannende Sachen auf der Platte von Lindsay Buckingham, habe ich vorhin schon mal erwähnt, aber wichtige Dinge soll man ja öfters wiederholen. Wobei ich das schon mal mit dem Lindsay Buckingham relativieren muss, weil das zugrunde liegende Riff zwar von ihm stammt, er oder die ganze Band spielten das gerne bei Soundchecks und improvisierten dann drumherum, aber die Umsetzung, so wie wir es dann auf der Platte haben, das war die Idee von Mick Fleetwood, weil er als Schlagzeuger wahrscheinlich eher auf die Idee kam, so richtig Schlagzeug und Percussion drauf zu hauen. Besagter Mick Fleetwood erzählt gerne, dass er nach einem äußerst heftigen Kater morgens oder, naja, wahrscheinlich eher nachmittags, von einer Marching Band direkt vor seinem Hotel geweckt wurde. Wäre mir ja auch nicht angenehm, aber mit so einem Dröhnschädel war es wahrscheinlich ganz überhaupt gar nicht spaßig. Nicht nur das, die Band zog dann angeblich den restlichen Tag ihre Kreise auf diesem Platz vor dem Hotel. Die Band wurde immer besoffener, wurde immer lustiger, wahrscheinlich hat sie auch immer weniger den Takt getroffen, aber egal, weil sie einen Rattenschwanz an feiernden Menschen hinter sich hergezogen hat. Klar gingen mal wieder welche weg, es kamen immer wieder welche, es war ein einziges Fest und die Band hatte ihren Spaß. Fleetwood Mac hat sich dann, beziehungsweise Mick Fleetwood, so rum, hat sich dann diese Inspiration geschnappt. Er hat sich vorgestellt, wie man aus diesem Riff was mit 100 Trommlern machen könnte. 100 Trommler. Er wollte 100 Trommler, er bekam 100 Trommler. Die University of Southern California Trojan Marching Band, die wurde im Zuge der Aufnahmen auf den Rasen des Dodger Stadium gekarrt und die hat dann losgelegt. Es wurde dann auch in einem Video zu Tusk verewigt, das definitiv einen Blick wert ist. Das hat MTV dann übrigens, ich glaube, 2 Jahre nach Veröffentlichung des Albums in ihren Kreislauf der Videos aufgenommen. MTV ist da gestartet, 1981, und so wahnsinnig viele Videos gab es noch nicht. Daher kam auch Tusk noch zu späten Ehren. Gut, was für ein Song ist Tusk also? Es ist ein Stampfer. Der Beat dröhnt, der Beat scheppert, hier kommt nicht nur ein Schlagzeug zum Zuge, hier gibt es afrikanische Trommeln. Es gibt aber auch Taschentuchpackungen aus Pappe, so große Dinger, die Buckingham in diesem besagten Badezimmer aufgenommen hat. Unter diesem Geflecht an Schlägen schlängelt sich dann immer wieder mal das einfache Gitarrenriff hervor und zischt ziemlich giftig, aber wahnsinnig aufregend ist das Gitarrenriff eigentlich nicht. Das war's. Bis auf so ein einfach gehaltenes, aber wuchtiges Schlagzeugsolo irgendwo in der Mitte. Und das finde ich jetzt toll? Jo, mach ich. Ich kann euch aber nicht erklären, warum. Also am Text liegt es sicherlich nicht. Der ergeht sich in so andeutungsvollen Fragen wie Why don't you ask if he's going to stay? Oder Why don't you tell me what's going on? Dann gibt es noch so 2 Zeilen, die immerhin keine Fragen sind. Don't say that you love me, just tell me that you want me. Und dann gibt es noch das stoßhaft gebellte Tusk. Fertig ist der Lack. Mehr Text gibt's nicht. Und bis heute weiß kein Mensch außer vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, Lindsay Buckingham, was uns der Künstler damit sagen möchte. Gibt ein paar Interpretationen. Meine Lieblingsinterpretation ist die, dass er über ein geheim gehaltenes Verhältnis seiner Ex Stevie Nicks mit Mick Fleetwood, also dem Schlagzeuger, geschrieben hat. Dazu passt, dass die Band im Laufe des Jahres bzw. der letzten Jahre das Wort Tusk, also Stoßzahn, gerne synonym für ein typisch männliches Anhängsel verwendet hat und speziell Mick Fleetwood mit seinen Vorzügen gerne hausieren gegangen ist und angeblich seinen Teil Tusk genannt hat. Eine weniger spannende Erklärung ist, dass neben dem Mischpult zwei große Elefantenstoßzähne dekoriert waren und diese dann irgendwann dem Album und dem Song ihren Namen gegeben haben sollen. Naja, letzten Endes ist es völlig wurscht. Buckingham singt leise, gefährlich, hypnotisch die Fragezeilen, aber dann bricht es während dieser beiden Sätze richtig aus ihm raus. Und wenn er dann gegen Ende, wenn die Marching Band noch einsteigt und dem Ganzen die Krone aufsetzt, dann noch Task brüllt, da kann man eigentlich nur noch mitbrüllen. Egal, worum es geht. Egal, es zieht mich mit. Und wenn man jetzt diese LP-Fassung schon toll findet, weil sie so roh ist, dann ist diese Fassung auf The Dance, wie gesagt 1997 erschienen, nur noch ein blanker Knochen. Buckingham klingt hier dann noch fieser, er klingt noch desillusionierter und wahrscheinlich liegt es daran, dass er eine halbe Stunde davor schon durch eine ähnlich intensive Fassung von Looking Out for Love sich gebrüllt hat, die ich vor allem deshalb empfehlen kann, weil ich das Original sterbenslangweilig finde, weil die da so vor sich hin säuseln und hier brüllt er wirklich, als ob sein Leben davon abhängt. Naja, und die Band ist zum Glück dann auch wieder dabei. Es dürften nicht die gleichen Leute gewesen sein wie damals 1979, aber egal, sie machen auch ihre Arbeit, sie machen auch Spaß, laufen auch über die Bühne. Und ja, dann sitzt halt nicht jeder Ton. Aber das hat es damals nicht, 1979, das hat es dann 1997 nicht gemacht. Und wenn es irgendein Lied von Fleetwood Mac gibt, bei dem ich froh bin, dass nicht jeder Ton sitzt, dann ganz sicher Task.